Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In den USA sind Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze erneut eskaliert. In mehreren Städten gab es gestern Ausschreitungen, unter anderem in Minneapolis. Dort war am Montag ein Schwarzer nach einem Polizeieinsatz gestorben. Einer der beteiligten Polizisten wurde inzwischen festgenommen.
In der dritten Protestnacht entlädt sich die Wut in Minneapolis an dieser Polizeistation. Demonstranten dringen in die Wache ein und setzen sie in Brand. Die Polizei wird aus dem Epizentrum der Unruhen abgezogen, auf Löscharbeiten zunächst verzichtet. Eine Deeskalationstaktik, die der Bürgermeister noch in der Nacht rechtfertigt. Ich habe die Entscheidung getroffen, das Polizeirevier Nummer 3 zu räumen. Die Symbolkraft eines Gebäudes kann nicht die Wichtigkeit vom Leben unserer Beamten und unserer Bevölkerung aufwiegen. Erst am Morgen beginnen die Löscharbeiten unter dem Schutz von Polizei und Nationalgarde. Die Ordnungskräfte sind wieder stark präsent, doch scheinen die Nerven blank zu liegen. Ein Team des Fernsehsenders CNN wird während seiner Live-Schalte festgenommen, obwohl es bereit war, den Standort zu wechseln. Der Gouverneur appelliert an die Demonstranten. Ich als weißer Mann will euch nicht bevormunden, gerade wo ich solche Erfahrungen nie durchleben musste, nicht wissen kann, wie schwierig das ist. Aber ich bitte euch, uns zu helfen, die Straßen auf humanem Weg wieder zu einem Ort des Rechts zu machen. Die Protestierenden fordern die Strafverfolgung von 4 Polizeibeamten. In sozialen Netzwerken kursiert dieses Video. Es soll sie bei der Festnahme des später verstorbenen George Floyd zeigen. Gerufen wegen eines Bagatelldelikts hatte einer der Beamten minutenlang auf Floyds Hals gekniet. Er wurde heute festgenommen.
US-Präsident Trump hat einen Erlass unterzeichnet, demzufolge soziale Netzwerke stärker reguliert werden sollen. Hintergrund ist ein Streit mit Twitter. Der Kurzmitteilungsdienst hatte erstmals Tweets des Präsidenten als irreführend gekennzeichnet und auf einen Faktencheck verwiesen. Trump wertete das als Angriff auf die Redefreiheit. Nun markierte Twitter eine weitere seiner Mitteilungen.
Erneut sorgt ein Tweet aus dem Weißen Haus für Ärger. Präsident Trump äußert sich darin zu den Ausschreitungen in Minneapolis. Er werde die Nationalgarde schicken und droht wörtlich, wenn die Plünderungen beginnen, beginnt das Schießen. Als gewaltverherrlichend stuft Twitter dies ein und markiert Trumps Tweet entsprechend. Man wolle so verhindern, dass andere Menschen sich zu Gewalt verleiten lassen. Über die Frage, unter welchen Umständen soziale Netzwerke Inhalte bewerten dürfen, tobt seit langem ein Streit zwischen Trump und Twitter. Wie die entscheiden, welche Inhalte sie prüfen, ignorieren oder anpreisen, ist doch reiner politischer Aktivismus. Der Präsident bezichtigt die sozialen Netzwerke der Online-Zensur, vor allem konservativer Meinungen. Per Erlass kündigt Trump nun eine stärkere Reglementierung dieser Plattformen an. Facebook-Chef Zuckerberg will sein Unternehmen aus der Kontroverse heraushalten. Ich glaube nicht, dass Facebook oder Internetplattformen generell Schiedsrichter der Wahrheit sein sollten. Das wäre ein gefährlicher Weg, entscheiden zu wollen, was wahr ist und was nicht. Als Verteidiger der Meinungsfreiheit präsentiert sich der Präsident und auch manche Demokraten wollen soziale Netzwerke stärker geregelt sehen. Doch Trumps Erlass halten sie für juristisch unausgegoren und einen Wahlkampfbluff. Hier in Washington glaubt kaum jemand, dass daraus jemals Gesetzesänderungen werden.
Die EU hat das geplante sogenannte Sicherheitsgesetz Chinas für Hongkong verurteilt. Man sei tief besorgt um die Autonomie der Sonderverwaltungszone, hieß es in einer Erklärung. Anders als die USA erwäge die EU aber keine Sanktionen, sagte der Außenbeauftragte Borrell nach einer Videokonferenz der Außenminister zur künftigen China-Strategie. Die EU wolle einen offenen und ehrlichen Dialog mit dem Land.
Wunderschön sieht Hongkong von oben aus. Doch was in der Stadt derzeit vor sich geht, belastet das Verhältnis zwischen der EU und China. Die Beschneidung von Bürgerrechten, das massive Vorgehen der Polizei. Die EU-Außenminister äußerten heute ernste Besorgnis, mehr aber noch nicht. Wir werden weiter versuchen, Druck auf die chinesische Regierung auszuüben. Ich denke aber nicht, dass Sanktionen der richtige Weg sind, um unsere Probleme mit China zu lösen. Die EU ist vorsichtig, denn derzeit laufen heikle Verhandlungen etwa für einen besseren Zugang europäischer Firmen zum riesigen chinesischen Markt. Außerdem möchte die EU Peking gern zum Mitstreiter beim Klimaschutz machen. Ein EU-China-Gipfel im Herbst sollte all das besiegeln. Doch nun gibt es Forderungen, das hier in Leipzig geplante Treffen abzusagen. Die Bundesregierung lehnt das ab.
Man könnte auch zu dem gegenteiligen Ergebnis kommen und sagen, dass es gerade dann notwendig ist, sich als Europäische Union insgesamt geeint und geschlossen an einen Tisch zu setzen, um auch die unangenehmen Themen miteinander zu besprechen.
Doch der Umgang mit China bleibt schwierig. Viele EU-Staaten nähern sich zunehmend an Peking an. Italien etwa ist offiziell Mitglied der neuen chinesischen Seidenstraße. Auf der anderen Seite hat die EU Donald Trump im Nacken. Der US-Botschafter in Deutschland erklärte heute, die EU bewege sich mit ihrer Politik weg von westlichen Werten und hin zu chinesischem Geld.
Der Bundestag hat die Mali-Missionen der Bundeswehr verlängert. Das westafrikanische Land steckt durch den Terror islamistischer Gruppen, ethnische Konflikte und organisierte Kriminalität in der Krise. Deutsche Soldaten werden sich nun ein weiteres Jahr an internationalen Einsätzen zur Stabilisierung beteiligen. Zum einen an der UN-Mission MINUSMA mit friedenssichernden Aufgaben. Dafür werden bis zu 1.100 Soldaten entsandt. Außerdem geht es um die europäische Mission EUTM für die Ausbildung malischer Streitkräfte. Das deutsche Kontingent von derzeit bis zu 350 Soldaten wird auf bis zu 450 aufgestockt.
Schießtraining der Bundeswehr für die malische Armee. Die Ausbildungsmission im westafrikanischen Land soll jetzt ausgebaut werden. Die Stabilität in der Region sei wichtig für die Bundesrepublik, so die Regierungsfraktionen, obwohl es Probleme gebe.
Es gibt auch Menschenrechtsverstöße, die malischen Sicherheitskräften zugeschrieben werden. Deshalb ist für uns entscheidend, dass diese Ausbildungsmission planvoll und abgestimmt mit den Partnern malische Streitkräfte so ausbildet, dass es nachhaltig zu einer Verbesserung der Lage beiträgt.
Die Bundeswehr soll künftig auch in den Nachbarstaaten von Mauretanien bis zum Tschad eingesetzt werden dürfen. Die Länder gelten als Schlüsselstaaten für Flüchtlingsrouten. Die Grünen kritisieren diese Ausweitung.
Diese Staaten sind sehr unterschiedlich. In einer fragilen Demokratie wie in Mali kann die Ausbildung von Sicherheitskräften sicherlich schwierig, aber trotzdem richtig sein. Ganz anders sieht es aus mit der Ausbildung von Militär einer Autokratie wie dem Tschad.
In der Region machen momentan Islamisten Bodengut. Die Sicherheitslage ist mehr als angespannt. Der UN-Einsatz und die Beteiligung Deutschlands mit etwa 1.000 Mann daran müsse beendet werden, fordert die Linke.
In Mali und der Sahelzone wiederholen Sie wirklich alle Fehler des Afghanistan-Einsatzes. Erst täuschen Sie über Ihre geostrategischen und wirtschaftlichen Motive und Interessen hinweg, dann leugnen Sie die Realitäten vor Ort und schließlich eskaliert der Militäreinsatz.
Die Mehrheit des Parlaments stimmt schließlich für die Verlängerung beider Einsätze.
Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag gegen die Abwahl des AfD-Politikers Brandner vom Vorsitz des Rechtsausschusses im Bundestag abgewiesen. Brandner war im vergangenen November von den anderen Parteien abgesetzt worden, mit der Begründung, er sei wegen verschiedener Äußerungen in sozialen Medien nicht mehr tragbar. Die Karlsruher Richter wollen im Hauptverfahren prüfen, ob die AfD-Fraktion dadurch in ihren Rechten beeinträchtigt wurde. Die Essgewohnheiten der Deutschen scheinen sich zu ändern. Fleisch und Wurst stehen bei ihnen, eigenen Angaben zufolge, nicht mehr ganz so oft auf dem Speisezettel wie noch vor Jahren. Das geht aus dem Ernährungsreport 2020 hervor, den Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner in Berlin vorstellte. Demnach ist der Fleischkonsum zurückgegangen. Viele kochen frisch, auch mit Gemüse, und es soll schmecken.
Essen muss gesund sein. Das ist fast allen wichtig und damit eine der Botschaften des Ernährungsreports, der seit 2015 Essens- und Einkaufsgewohnheiten abfragt. Demnach stehen bei mehr als 2/3 der Verbraucher Obst und Gemüse täglich auf dem Speiseplan. Weniger gefragt als noch vor 5 Jahren ist Fleisch. Nur noch bei 1/4 der Befragten kommen Fleisch und Wurst jeden Tag auf den Tisch. 2015 waren es noch 34%, also gut 1/3.
Sogar 45% geben an, sogar bis zu 15 Euro pro Kilo Fleisch mehr zu zahlen. Ich freue mich über die verbale Aufgeschlossenheit, aber wir wissen an der Ladentheke, dass es doch eine sehr konstante Verhaltensstabilität häufig auch gibt.
Und dennoch, Siegel auf Lebensmitteln werden den Verbrauchern wichtiger. Deshalb müsse die Bundesregierung noch nachlegen, fordert die Linke.
Wir brauchen verpflichtende Lebensmittelkennzeichnung und wir brauchen auch Verpflichtungen, was die Reduktion von Zucker, Salz und Fett in Nahrungsmitteln angeht, damit die Produkte entsprechend gesünder werden. Leider setzt die Bundesregierung da auf Freiwilligkeit und das ist der falsche Weg.
So sieht es auch Foodwatch und beklagt Missstände bei Lebensmittelkontrollen.
Durch Corona hat auch die amtliche Lebensmittelkontrolle weitestgehend die Arbeit niedergelegt in Deutschland. Das sind Sachen, das muss Frau Klöckner endlich lösen.
Die setzt darauf, dass sich ein weiterer Trend der Umfrage verstetigt. Seit Corona nämlich haben regionale Produkte und die Landwirtschaft bei Verbrauchern wieder mehr an Bedeutung gewonnen.
Im hessischen Dietzenbach haben in der Nacht rund 50 Randalierer offenbar Feuer gelegt, um Polizei und Feuerwehr in einen Hinterhalt zu locken. Zunächst wurden Mülltonnen und ein Bagger angezündet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurden sie mit zurechtgelegten Steinen angegriffen. Nach 2 Stunden hatte die Polizei die Lage unter Kontrolle und konnte 3 Männer festnehmen. Die Hintergründe werden noch ermittelt. Nach vielen Wochen Abschottung wegen der Corona-Pandemie will Dänemark die Grenzen schrittweise wieder öffnen. Vom 15. Juni an sollen zunächst Touristen aus Deutschland, Island und Norwegen einreisen dürfen. Ministerpräsidentin Frederiksen sprach von einem kontrollierten Vorgehen. Voraussetzung sei, dass die Urlauber mindestens 6 Nächte in Hotels, Ferienhäusern oder auf Campingplätzen gebucht hätten. Ausgenommen von der Öffnung ist Kopenhagen. Für viele Autofahrer begann das Pfingstwochenende heute mit längeren Staus. Nachdem die Reiseeinschränkungen in Deutschland im Zuge der Corona-Krise gelockert wurden, stehen die Ausflugsziele hierzulande wieder für alle bereit. Für zusätzliches Verkehrsaufkommen dürften Lkw sowie der Ferienstart in 2 Bundesländern sorgen.
Der Pfingsturlaub an der Küste. Für viele Reisende im Norden beginnt er mit Stau. Allerdings stockt er nicht überall so wie hier auf der A7 am Nadelöhr-Elbtunnel in Hamburg. Da Reisen ins Ausland nur schwer möglich sind, verlagert sich der Urlaub auf innerdeutsche Ziele.
Die touristischen Beschränkungen sind größtenteils aufgehoben. Das heißt, man kann jetzt wieder an die Küste fahren, man kann jetzt wieder Urlaub machen. Und von daher glauben wir, dass wir jetzt vielleicht unter dem Vorjahresniveau bleiben, aber dass wir doch mit Staus rechnen müssen.
Der Flugverkehr ist in der Corona-Krise fast zum Erliegen gekommen. Dabei beginnen unter anderem in Bayern die Pfingstferien. Noch vor einem Jahr hatte der Flughafen München 1.300 Starts und Landungen. Heute waren es rund 60. Die Bahn wird wieder häufiger genutzt, wie hier am Frankfurter Hauptbahnhof. Der Konzern rechnet am Wochenende mit etwa der Hälfte der Reisenden im Vergleich zum Vorjahr. Früher als bisher warnt das Buchungssystem der Bahn vor gut gebuchten Zügen. Grau heißt, es sind noch genug Plätze vorhanden. Orange zeigt an, sobald ein Zug zur Hälfte ausgelastet ist.
Dann müssen die Menschen selbst entscheiden, ob sie in diesen Zug noch einsteigen möchten oder nicht. Wenn der Zug dann etwas mehr ausgelastet ist, schließen wir ihn sogar ganz für die Buchung, sodass wir sicherstellen können, dass auch Abstandsregeln und Hygieneregeln bestmöglich nach den Möglichkeiten halt im Rahmen eines Zuges auch eingehalten werden können.
Auch Fernverkehrsbusse fahren wieder bundesweit. Wie im Zugverkehr müssen Reisende auch hier die ganze Fahrt über Masken tragen. Für Lkw bleibt das Feiertagsfahrverbot weiter ausgesetzt. Eine zusätzliche Belastung für viele Reisende auf der Autobahn.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 30. Mai.
Das Tief über Osteuropa rückt näher heran, sodass es am Wochenende wolkiger wird. Heute Nacht gibt es nur anfangs im Osten und Südosten vereinzelt Schauer, sonst ist es trocken und nach Westen hin verbreitet klar. Dort morgen zunächst oft sonnig, im Tagesverlauf stellt sich dann allgemein ein Wechsel von Sonne und Wolken ein. Einzelne Schauer entwickeln sich am ehesten im Norden und im Südosten. Heute Nacht an der Nordsee und am Rhein noch 11, an den Alpen 2 Grad. Morgen werden im Erzgebirge 13, am Niederrhein 25 Grad erreicht. Am Pfingstsonntag teils Sonne, teils Wolken, nach Südosten hin oft stark bewölkt und ab und zu etwas Regen. Dort am Montag noch vereinzelt Schauer, sonst wie auch am Dienstag oft sonnig und zunehmend wärmer.
Karin Mioska meldet sich um 21.45 Uhr mit diesen Themen. Umgang mit dem Virus, die Bilanz des schwedischen Sonderwegs und zum ersten Mal Tagesthemen mittendrin, wie Bollstedt in Thüringen der Corona-Krise trotzt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.